Also die Griechen erfanden ja nicht nur die Demokratie, sondern sie entdeckten auch diese mathematischen Grundsätze, also diese Gesetzesmäßigkeiten, wie zum Beispiel der goldene Schnitt oder auch der Satz des Pythagoras. Das, was die Römer bereits vor 2000 Jahren entwickelt haben, das ist so die erste Frühform des Betons, den wir heute kennen. Jetzt kommt auch wieder ein bisschen Statik mit den Spielen. Ich meine, jede Folge kommt auch ein bisschen meiner Passion entgegen, wenn es um solche Bauwerke geht und man das auch immer so statische Perspektive betrachtet. All diese beeindruckenden Bauwerke zeigen uns noch heute, zu welchen baulichen Leistungen die Menschen damals fähig waren. Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel und schön, dass du wieder dabei bist beim Global Podcast. Heute, der 30.09., ist ein besonderer Tag und zwar heute ist der internationale Tag des Podcasts. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, heute mal eine zusätzliche Folge herauszubringen und zwar eine ganz besondere. Und zwar gibt es bei uns bei Global die Luisa. Und die Luisa, die schreibt für mich auch die Texte und recherchiert, wenn es um diese Podcast-Themen geht. Und sie hat auch einen wunderschönen Blog. Und in diesem Blog schreibt sie ja auch über die verschiedenen Baustile, also über die Architektur, über die entsprechenden Epochen hinweg. Und ich habe mir gedacht, das eignet sich hervorragend für die Aufnahme einer wunderschönen Podcast-Folge. Und zwar durchlaufen wir jetzt in den nächsten Folgen die verschiedenen Epochen, die verschiedenen Baustile der Baugeschichte. Angefangen mit der Antike, über die Romanik, über den Barock, bis hin zum Klassizismus und der Moderne. Und heute fangen wir ganz klassisch mit der Antike an. Die Podcast-Folge wird jetzt mal ein bisschen anderen Stil haben. Also ich werde jetzt wirklich direkt vorlesen, weil das einfach richtig schön geschrieben ist. Von dem her, freut euch auf diese Folge und hört nun gut zu. Und für alle, die sich diese Folge nun nur so anhören, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, schaut euch das auch im Nachgang in YouTube an, weil wir blenden nämlich zu den passenden Bauwerken auch die entsprechenden Bilder dazu. Von dem her hier ein kleiner Hinweis. Okay, dann legen wir gleich mal los. Architektur der alten Welt. Die Bauwunder der Antike. Was wir von den alten Baumeistern lernen können. So, liebe Hörer und Hörerinnen, heute nehmen wir euch in dieser Podcast-Folge mit auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Baukunst der alten Welt. Wir sehen uns unter anderem einige der Weltwunder der Antike genauer an und lassen uns von ihrer Erhabenheit sowie ihrer Widerstandskraft inspirieren. Große, mächtige Zivilisationen, die auf Schlachtfeldern um Ruhm und Ehre kämpfen. Klare Klassenunterschiede und prunkvolle Paläste. Errichtet auf den Schultern unzähliger Sklaven. Die Antike ist ein Farbenspiel der Gegensätze. Von hochwertigen bunten Stoffen und glänzendem Gold bis hin zu einfacher Kleidung und dem tristen Leben der einfachen Leute. Vieles, das wir heute aus der Antike wissen, entstammt Schriftquellen von Gelehrten. Viel mehr an Zeitzeugen sind uns nicht geblieben. Oder doch? Ein über 21.000 Meter langer Mauerkomplex. Der Splitterstaaten im Angesicht des Feindes zu einer Einheit verschmolz. Ein Tempel, der seit über 2000 Jahren die größte selbsttragende Kuppel der Welt sein eigen nennen kann. Riesige, dreieckig aufragende Gräber, um die sich zahlreiche Mythen und Legenden ranken. Überall auf der Welt wurden Bauwerke erschaffen, deren Dimensionen der Baukunst wir selbst heute noch nicht greifen können. Viele beeindruckende Werke sind heute tausende Jahre nach ihrem Bau noch intakt. Andere wiederum hatten nicht so viel Glück und fielen Naturkatastrophen oder Zerstörungen durch den Menschen zum Opfer. Von ihnen blieben uns nur Beschreibungen oder Gemälde, aber das macht sie nicht weniger eindrucksvoll. Wer in Zukunft Großes erreichen will, muss auch die Vergangenheit zu schätzen wissen und vor allem von ihr lernen. So viel zum Einstieg. Fangen wir gleich mal mit dem ersten wunderschönen Bauwerk, das heute noch existiert, an. Die Pyramiden von Gizeh. Ein Großprojekt eines Volkes. Sie sind das Wahrzeichen von Ägypten und Quell der Inspiration für zahlreiche Filme, Bücher und Verschwörungstheorien. Die Pyramiden von Gizeh. Von 2620 bis 2500 vor Christus erschaffen, demnach in der 4. Dynastie, bilden die drei kleinen Königinnen Pyramiden sowie die Pyramide des, ich hoffe, jetzt spreche ich es richtig aus, Mykerinos, die des Chefren und die des Cheops das einzige uns noch heute erhaltene der antiken sieben Weltwunder. Gleich mal hier erwähnt, das ist das einzig erhaltene Bauwerk der sieben Weltwunder. Es gibt natürlich noch Bauwerke, die jetzt dann auch noch kommen werden, die sind natürlich auch noch erhalten. Rund 15 Kilometer von Stadtzentrum Kairos entfernt, auf dem Pyramidenfeld Gizeh, befand sich schon vor den Pyramiden selbst ein bedeutender Friedhof. Hier gruben Archäologen etliche Mastabas, also Grabkammern der 1., 2. und 3. Dynastie aus. Von der größten Pyramide, der Cheops-Pyramide, sind heute noch etwa 139 Meter an Höhe erhalten. Ursprünglich war sie beinahe 147 Meter hoch. Errichtet wurden die Pyramiden auf einem soliden Kalksteinplateau von 200 Hektar Fläche. Zusätzlich dazu entstanden Nebenpyramiden, Gräberfelder, Tempelanlagen und Dörfer für die Arbeiter. Schätzungsweise 3 Millionen Steinblöcke mit jeweils etwa 2,5 Tonnen Gewicht wurden hier verbaut. Das muss man sich jetzt erstmal vorstellen, 2,5 Tonnen Gewicht. Ja, das ist ungefähr so viel wie ein Elektroauto wiegt, das ist schon eine Menge. Die Besonderheit der Pyramiden und damit auch die Quelle vieler Verschwörungstheorien ist der Bau selbst. Wie konnten Menschen zu so etwas in der Lage sein? Neben der exakten hohen Mathematik für die Berechnung und dem bloßen Kraftaufwand ist auch der Transport der Baumaterialien, wie zum Beispiel eben diesen Steinblöcken, noch heutzutage ein extrem großes Fragezeichen in den Köpfen vieler Menschen. Schließlich stehen die Pyramiden mitten in der Wüste. Vieles davon konnten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mittlerweile aufklären. Architekten waren zu dieser Zeit bereits mit umfassender Mathematik vertraut und von sehr hohem Rang. Geradezu akribisch wurden Winkel und Berechnungen beim Bau eingehalten. Es wird beispielsweise davon ausgegangen, dass 20.000 bis 30.000 Menschen, manche zwangsverpflichtet, viele von ihnen festangestellte Arbeiter, die schweren Kalksteine mit Booten über einen mittlerweile ausgetrockneten Arm des Nils bis an die Pyramiden brachten. Hier ein kleiner Nachtrag meinerseits. Es gibt sehr viele Theorien zum Steintransport als auch zum Errichten der Pyramiden beim Bau der ägyptischen Pyramiden. Bis heute ist noch nicht komplett geklärt, wie die schweren Steinblöcke mit einem durchschnittlichen Gewicht, wir hatten es ja gerade, 2,5 Tonnen, beim Bau der ägyptischen Pyramiden bewegt und aufgeschichtet wurden. Jetzt, was jetzt kommt, das ist eine der wahrscheinlichsten Theorien, wie die Steinblöcke transportiert, als auch errichtet worden sind. Also, weiter. Bei den Pyramiden wurden die Blöcke vermutlich durch schräge Rampen aus Lehm bis an ihren Bestimmungsort gezogen. Die Pyramiden wurden dem heutigen Stand der Wissenschaft nach nicht von Sklaven erbaut, sondern waren ein Projekt der gesamten Nation im Auftrag ihrer Pharaonen. Dabei hat jeder Beteiligte sicher sein Bestes gegeben. Wirklich eine beeindruckende und kaum vorstellbare Form der frühen Baukunst. Ich war selber noch nie in Ägypten. Aber ich muss sagen, wenn man diese Bauwerke sieht, atemberaubend. Alleine nur die Bilder oder die Videos, wirklich beeindruckend. Und ich finde es jedes Mal bemerkenswert, was die Menschen damals in der Zeit, etwa vor 4.500 Jahren, ohne großartige Werkzeuge oder auch Maschinen schaffen konnten. Wirklich richtig bemerkenswert und eindrucksvoll. Gut, kommen wir nun zu einem der Bauwerke, die ein bisschen so ein Mythos sind. Ja, und zwar die hängenden Gärten von Babylon. Das Mysterium von Babylon. Über die hängenden Gärten von Babylon ist nicht viel bekannt. Der Bau wird meist auf 775 v. Chr. Datiert. Fraglich ist sogar, ob dieses Bauwerk jemals existiert hat. Von direkten Zeitzeugen lassen sich keine Aufzeichnungen finden und der einzige Hinweis auf ihre Existenz stammt daher, dass die römischen Geschichtsschreiber wohl verlorene Dokumente dazu zitiert haben. Die Stadt Babylon selbst entstand vor etwa 5000 Jahren und die Herrschaft wechselte stetig. Nach dem Tod von Alexander dem Großen begann die Stadt durch Kriege und Hungersnöte geprägt zu verfallen und wurde um 100 v. Chr. Vollständig zerstört. Heute erinnern nur noch einige ausgegrabene Reste von Mauern an die einst reichste und damals die größte Stadt der Welt. Beim Namen der hängenden Gärten handelt es sich vermutlich um einen Übersetzungsfehler aus alten griechischen Dokumenten. Korrekt übersetzt würde das Bauwerk etwa Dachgarten auf Terrassen heißen. Darunter fällt die Vorstellung schon etwas leichter. Aufzeichnungen zufolge soll es sich dabei um etwa 100 Meter breite und 100 Meter lange Stufenterrassen handeln. 7 davon sollen übereinander gelegen haben und auf ihnen wurden exotische Pflanzen aus aller Welt angepflanzt. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem brachte wohl das Wasser des Euphrats bis an die oberste Terrasse, wo es dann über die anderen hinweg nach unten geleitet wurde. Bestätigt werden konnte dieses Bauwerk bisher nicht. Es gibt keine archäologischen Funde oder schriftliche Quellen aus dieser Zeit, die darüber berichten. Auch diese Form des Bewässerungssystems soll erst viel später überhaupt erfunden worden sein. Trotz dessen ist allein die Vorstellung eines so wunderschönen Bauprojekts mehr als beeindruckend und hat auch heute noch großen Einfluss auf unsere Architektur, beispielsweise auf italienische Terrassengärten. Jetzt für alle, die das YouTube-Video anschauen, wir blenden hier ein Bild ein, und zwar das Schloss Trautmannsdorf, das ist ein typisches Beispiel für italienische Terrassengärten ist. Machen wir mit dem nächsten Bauwerk weiter, und zwar der Artemis-Tempel, der größte Tempel der Welt. Der Artemis-Tempel von Ephesus wurde etwa 440 v. Chr. Errichtet. Schon zuvor sollten dort mindestens 3 weitere Tempel gestanden haben, die jedoch jedes Mal Zerstörung durch Überschwemmungen oder aber durch Menschen selbst zum Opfer fielen. Diese Serie sollte sich leider weiter fortsetzen. Laut alten Aufzeichnungen dauerte der Bau des Tempels von 440 v. Chr. 120 Jahre. Dieser Tempel wies einige Besonderheiten auf, wie beispielsweise die erste Marmorarchitrave der griechischen Baukunst, die sich von Säule zu Säule spannte. Dadurch entstand die größte je von Griechen erreichte Spannweite. Auch die Ausmaße an sich waren etwas Besonderes, denn es war zur damaligen Zeit der größte Tempel der Welt. Kaum 100 Jahre später, 356 v. Chr., wurde das Bauwerk durch Brandstiftung leider zerstört. Ein Mann namens Herostratos gestand unter Folter, er wollte seinen Namen mit Zerstörung dieses Weltwunders unsterblich machen. Das gelang ihm zweifellos. Der Tempel wurde auf einem 125 x 65 Meter x 2,7 Meter großen Sockel wieder aufgebaut. Etwa 100 Jahre lang wurde an einer größeren Vision des abgebrannten Tempels gearbeitet. Der nahegelegene Fluss ließ das Land jedoch immer weiter ins Meer wachsen, sodass dieses Gebiet nach und nach weiter versumpfte. Gegen 250 v. Chr. Wurden die Bauarbeiten eingestellt und unter Konstantin dem Großen erfolgte eine letztendliche Zerstörung des Tempels. Die Reste wurden verbaut oder versanken im Sumpf. Heute erinnert nur noch eine einzelne aufgerichtete Säule an die Ausmaße des Artemis-Tempels. Ja, so traurig es auch ist, aber das ist nun mal halt Geschichte. Machen wir mit einem anderen Bauwerk weiter, und zwar der Tempel bei der Akropolis. Von der Festung zur Tempelanlage. Von der heutigen Türkei geht es direkt zum Nachbarn Griechenland. Das Wahrzeichen der Hauptstadt Athen ist zweifellos die Akropolis in Athen. Übersetzt werden kann der Begriff aus dem Altgriechischen mit Oberstadt Athens. Als Akropolis wurden auf diese Weise die Befestigungen der Stadt bezeichnet. Der gewaltige Burgberg mit seinen Tempelanlagen ragt weit über die Dächer Athens hinaus. Zunächst war die Akropolis in Athen typischerweise eine Festung. Bereits im 14. Jahrhundert v. Chr. Hatte hier der König seinen Sitz. Später, in demokratischen Athen, wurde die Akropolis zum Sitz der Götter erklärt. Nachdem die Perser bei ihrer Einnahme der Stadt 84 vor Christus eine Schneise der Verwüstung durch die achaiische Akropolis geschlagen hatten, wurden die Tempelanlagen nach dem letztendlichen Sieg Athens unter Perikles vollkommen neu gestaltet und wieder aufgebaut. Zum Einsatz kamen die dorische, ionische und korinthische Säulenordnung, also für jeden, der Architektur oder auch Kunstgeschichte studiert oder in der Schule hatte, der nimmt auch diese unterschiedlichen Säulentypen, Säulenvarianten durch. Diese Vielfalt erschuf atemberaubende Tempelanlagen, die noch heute ein großer Touristenmagnet sind. Vor allem der Parthenon ist das Herzstück der Akropolis mit seiner schieren Größe und seiner Ästhetik. Die zahlreichen Säulen verleihen ihm eine enorme Stabilität und Haltbarkeit. Dadurch konnte die Bausubstanz all diese Zeit überstehen. Die Tempelanlagen in Athen sind herausragende Beispiele für Eleganz und Präzision, mit der in der griechischen Architektur seit jeher gearbeitet wurde. Gerade die majestätischen Säulen machen ihn noch heute zu einem der bekanntesten Bauwerke weltweit und zu einem Vorbild für spätere Tempelbauten. Hier ein kleiner Nachtrag von meiner Seite. Also man kann wirklich sagen, dass die Griechen ihrer Zeit extrem weit voraus waren, vor allem in der Baugeschichte oder halt allgemein im Bau. Also die Griechen erfanden ja nicht nur die Demokratie, sondern sie entdeckten auch diese mathematischen Grundsätze, also diese Gesetzesmäßigkeiten, wie zum Beispiel der goldene Schnitt oder auch der Satz des Pythagoras, das wir alles schon mal in der Schule gelernt haben. Und auch nach diesen einfachen Regeln haben sich diese Baumeister orientiert und ihre Bauwerke errichtet, die sich zu richtigen Monumenten entwickelt haben. Gut. Kommen wir zum nächsten Bauwerk, beziehungsweise viel besser gesagt zum längsten Bauwerk, die chinesische Mauer, vereint im Angesicht des Feindes. Grenzen durch Mauern zu befestigen, hat in China schon immer Tradition. In der Antike bestand China aus zahlreichen Splitterstaaten, die untereinander oft stark verfeindet waren. Aus diesem Grund entstanden schon gegen 700 vor Christus die ersten Befestigungen gegen andere verfeindende chinesische Staaten. Diese Mauern bestanden größtenteils aus festgeklopftem Lehm, durchsetzt von Stroh- und Reisigschichten. Da Lehm für Gebiete mit Niederschlag und ohne regelmäßige Instandsetzungen eher ungeeignet ist, sind auch heute kaum noch Teile davon erhalten. Erst später schlossen sich die zahlreichen Staaten zu einem Verbund zusammen, um sich gegen die Xiongnu, einen Stammesverband aus Reiternomaden, zu wehren. Dieser kontrollierte zwischen 300 v. Chr. Und 100 nach Christus große Teile Asiens und stellte eine starke Bedrohung für die chinesischen Stämme dar. Etlichen Überlieferungen nach ließ um 220 v. Chr. Qin Shi Huangdi, der erste chinesische Kaiser, eine lange Mauer mit über 10.000 Li errichten, um die nördliche Grenze gegen die Xiongnu zu befestigen. Das Maß 10.000 Li steht im Chinesischen in etwa für Unendlichkeit, nicht für die tatsächliche Länge der Mauer. Nach neuesten archäologischen Erhebungen gab das chinesische Amt für Kulturerbe im Juni 2012 die Gesamtlänge aller großen Mauern mit 21.196 Kilometer an. Das Bild, das ihr heutzutage von der chinesischen Mauer habt, die breiten Wege und sauber aufeinanderliegende Steine mit ihren Türmen, entstammt dem Bauvorhaben aus der Ming-Dynastie von 1473 bis ins 17. Jahrhundert. Diese Teile, die aufgrund des Tourismus am ehesten instand gehalten werden, stammen also nicht mehr aus der Antike. Daher zählt die chinesische Mauer, wie wir sie meistens in Berichten sehen oder lesen, eher zu Bauwundern der Neuzeit, was sie nicht weniger beeindruckend macht. Also so viel zur chinesischen Mauer und 21.000 Kilometer. Eine brutale Länge. Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, kommen wir zum nächsten Wahnsinnsbauwerk. Aus statischer Sicht eines der beeindruckendsten Bauwerke aus der damaligen Zeit. Und zwar das Pantheon. Ein Tempel für alle. Wenn es um bauliche Meisterleistungen in der Antike geht, darf das Pantheon natürlich nicht fehlen. Der einzige Tempel zählt zu den am besten erhaltenen antiken Bauwerken in Rom. Vor allem liegt das wohl daran, dass es nach der Durchsetzung des Christentums als Staatsreligion relativ früh zu einer Kirche geweiht wurde. Dadurch blieb es von religiösen Kämpfen verschont. Geplant und erbaut wurde es, um alle römischen Götter zu ehren. Der Name setzt sich aus Pan für alle und Theos für Gott zusammen. Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde es vom römischen Kaiser Hadrian in Auftrag gegeben. An dieser Stelle stand bis 110 vor Christus bereits ein Pantheon, das damals durch einen Brand infolge eines Blitzeinschlags zerstört wurde. Bautechnisch am interessantesten ist wohl die noch immer erhaltene Kuppel. Eine echte architektonische und ingenieursmäßige Meisterleistung, die seit über 2000 Jahren Menschen in ihren Bann zieht. Sie ist bis heute die größte nicht bewährte Betonkuppel der Welt. Hier deshalb auch einen kleinen Nachtrag von meiner Seite. Also das, was die Römer bereits vor 2000 Jahren entwickelt haben, das ist so die erste Frühform des Betons, den wir heute kennen. Und zwar haben sie ihn Opus Cementium genannt. Und der Opus Cementium gilt als Vorläufer des heutigen Betons. Der Baustoff wurde aus Steinen, Sand und gebrannten Kalkstein unter Zugabe von Pozzolane gemischt. Und erst durch diese Pozzolane erhielt dieser Opus Cementium die spezifischen hydraulischen Eigenschaften, die es nach der Zugabe von Wasser zu druckfesten Steinen aushärten ließ. Und der große Vorteil dieses, sagen wir mal, Betons der damaligen Zeit war nämlich folgender: Die Römer mussten dann nicht mehr diese Natursteine mühsam behauen, sondern sie konnten vielmehr gewisse Formen gießen, ja, mit entsprechenden Schalungen. Und das war ein extrem großer Vorteil. Die Aufzeichnungen sind bei diesem Bauwerk weit umfangreicher und besser erhalten als bei den vorigen. Daher wissen wir über die genaue Bauweise heute sehr gut Bescheid. Die unterschiedlich starken Stufenringe an der Basis wirken den Spannungskräften entgegen und sorgen dafür, dass horizontale Kräfte nach unten in die Mauern geleitet werden. Kurzer Nachtrag zur Kuppel. Die Kuppel verjüngt ihre Dicke von 5 bis zu 1,5 Meter an der Öffnung zum Himmel, also da wo das Auge ist, da wo diese Öffnung ist. Und ein 1,4 Meter dicker Ring aus Ziegelsteinen leitet den Druck um diese Kreisöffnung ab. Und mit einem Durchmesser von 43 Metern und einer Höhe von 24 Metern ist allein schon die Kuppel ein architektonisches Meisterwerk. Das Pantheon war seit jeher mit Recht bis heute ein Vorbild und Inspiration für folgende Generationen von Architekten, Baumeistern und Bauingenieuren. Kommen wir zum letzten Bauwerk in Rom. Und das ist wohl auch eines der bekanntesten, und zwar das Kolosseum. Eine Kulisse für blutige Spektakel. Ihr atmet tief durch, betretet das riesige Amphitheater, löst euch von den Schatten der breiten Bögen und tretet ins Licht der römischen Sonne. Schon seid ihr in einer völlig anderen Welt. Laute Anfeuerungsrufe, überraschte Schreie und das Brüllen der Zuschauer lassen den Boden beben. In der Mitte der Arena könnt ihr Männer ausmachen, die sich schnaubend gegenüberstehen, sich fest in die Augen sehen, ehe sie, angestachelt durch die Rufe der Menge, aufeinander losgehen. Das Surren von Waffen, die durch die Luft wirbeln und krachend aufeinandertreffen. Dazu das Brüllen von Löwen oder Bären, die aufeinander oder auf Menschen losgelassen wurden, untermalt von lauten Fanfaren und anderen musikalischen Darbietungen. Unterhaltung. Blutige Spektakel, Musik, Gewalt und der Tod. Auf diese Weise wurden im antiken Römischen Reich regelmäßig tausende Besucher angezogen. Als jüngstes und letztes Bauwerk unserer Podcast-Folge möchten wir euch in Rom ein weiteres Wunder der Baukunst zeigen. Das größte antike Amphitheater, das Kolosseum. Das Kolosseum lud mit 80 Eingängen bis zu 80.000 Zuschauer kostenlos zu den brutalen Spektakeln ein und war Mittelpunkt der Unterhaltung im antiken Rom. Noch heute zieht es zahlreiche Touristen an, auch wenn viele der beeindruckten Mauern nicht mehr intakt sind. Etwa 40.000 Sklaven arbeiteten an diesem Projekt, das mit einer Achsenlänge von 188 zu 156 Metern sowie einer Höhe von 54 Metern zum größten geschlossenen Bauwerk des antiken Roms wurde. Besonders sind nicht nur die gigantischen Maße des elliptischen Amphitheaters, vor allem die drei übereinanderliegenden Arkadenreihen mit je 80 Bögen waren eine bauliche Meisterleistung. Erbaut wurden die beeindruckenden Ausmaßen des Kolosseums mit römischem Travertin, einem südländischen Kalkstein. Im Inneren wurden wohl aus Kostengründen und Zweckmäßigkeit günstigere Ziegel und Tuff verwendet. Unter der damaligen Arena befand sich zur Einweihung ein gefluteter Bereich, um Seeschlachten zu inszenieren. Später wurden dort zahlreiche Tunnel und Versorgungssysteme geschaffen, die ein weiteres Zeichen dafür waren, wie fortschrittlich die römische Baukunst damals gewesen sein muss. Auch jetzt nochmal hier ein kurzer Nachtrag. Jetzt kommt auch wieder ein bisschen Statik mit den Spielen. Ich meine, jede Folge kommt auch ein bisschen meiner Passion entgegen, wenn es um solche Bauwerke geht und man das auch immer so statische Perspektive betrachtet. Denn die Römer haben es nämlich wirklich richtig gut verstanden, mit Gewölben und Rundbögen zu arbeiten. Und das ist auch beim Kolosseum richtig gut zu sehen, denn diese Rundbögen und diese Gewölbe haben nämlich dafür gesorgt, dass größere Spannweiten ohne Stützen oder Wände erreicht werden konnten. Denn diese Art von Bögen können besonders gut mit Druckkräften umgehen. Und das haben die Römer echt richtig gut gemacht. Gut, kommen wir zum Abschluss. Die antike Baukunst. All diese beeindruckenden Bauwerke zeigen uns noch heute, zu welchen baulichen Leistungen die Menschen damals fähig waren. Die Architekten, Baumeister, die Ingenieure von damals setzten unglaubliche Projekte um und das mit aus heutiger Sicht einfachsten Mitteln und Kniffen. Ob auf Kalkstein oder in sumpfigen Gebieten, sie erschufen bauliche Meisterwerke, von denen viele noch heute erhalten sind. Oft waren es Herrscher, die große Pläne hatten und nach mutigen Baumeistern suchten, die sich trauten, weiterzugehen, als sich jemals zuvor ein Mensch gewagt hatte. Innovative Baumethoden, besondere Materialien und akribisch-mathematische Genauigkeit sorgten dafür, dass solche Bauten erst entstehen konnten. Für unser Bauwesen können diese Relikte der Vergangenheit eine Quelle von Inspiration und Bewunderung sein. Wir sollten uns in der Baubranche viel mehr trauen, Neues auszuprobieren und Grenzen zu testen. Mit unserer modernen Technik ist noch so viel mehr möglich, als den dritten deckungsgleichen Stahlbetonbau mitten in die Innenstadt zu setzen. Wahre Worte, auch meine Worte. Absolut. Von den alten Baumeistern können wir noch eine Menge lernen und auch unserer modernen Welt zu weiteren Bauwerken verhelfen, die noch Generationen nach uns inspirieren werden. Und das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, dir hat's gut gefallen. Empfehle es gerne weiter. Und jetzt hier eine absolute Empfehlung. Geh auf Glubal, besuch unseren Blog und lies dir diesen Blogbeitrag von der Luisa durch. Der ist echt hervorragend. Macht wirklich Spaß, ihn zu lesen. Das war jetzt nur ein kleiner Vorgeschmack und freue dich auf die nächsten Folgen. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut.